Ja, danke, das war ein super Einstieg. Ich habe mir so richtig vorgestellt, wie der Paulus dann nach Athen kommt und in ihm singt es auch so, ich glaube an deinen Namen Jesus, so wie Nico und Sophia. Und was er da gesehen hat in Athen, war voll das Kontrastprogramm. Da glaubte nämlich niemand an den Namen Jesus. Aber als Paulus dann weg war aus Athen, dann schon. Ne? Aber erstmal nicht, und das war schon sehr herausfordernd. Und ich lese mal die ganze Story vor, ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, ganz berühmt, berühmter Abschnitt in der Bibel, könnt ihr mal nachlesen. Ab Vers 16. Als Paulus in Athen umherging, ärgerte er sich sehr, weil er sah, dass die ganze Stadt voll Götzenbilder war. Er sprach jeden Tag in der Synagoge mit den Juden und auf dem Markt mit denen, die vorbeikamen. Auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will dieser Schwätzer hier sagen? Andere aber sagten, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein. Das meinten sie, weil er evangelisierte, also Jesus und die Auferstehung verkündigte. Also die können sich erstmal nicht so richtig drunter vorstellen, was das für einer ist, versuchen ihn in irgendein Raster einzuordnen, funktioniert nicht. Dann geht's weiter. Sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was es damit auf sich hat. Alle Athener nämlich und die Fremden, die sich dort aufhielten, kannten keinen besseren Zeitvertreib, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Ist ja erstmal positiv. Aufgeschlossene Menschen. Und sie schleppen ihn auf den Areopag. Dazu muss man wissen, irgendwie, das war der geistige Mittelpunkt der antiken Welt. Ja, dieses ganzen gebildeten Kosmos drumherum lebten nur Barbaren, Leute, die nicht richtig reden konnten, also nicht griechisch, Barbar. So wie Leute heute, mal, es klingt ein bisschen arrogant, so war das damals auch gemeint, die nicht Englisch reden können oder so, wer nicht Griechisch reden konnte. Und das hier, der Areopag, das ist der antike Gerichtshof von Athen, das ist die Stadt von Aristoteles und Plato. Und da schleppen die jetzt Paulus hin. Jetzt hat er, ein bisschen ist er so ein Angeklagter, aber er hat auch eine Riesenchance, was zu sagen. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht sehr gottverehrend seid. Interessantes Wort da im Griechischen, da steht dämonenfürchtend. Also wenn man will, kann man da auch einen kritischen Unterton hören. Also ihr seid sehr gottverehrend, drehen wir es mal positiv. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen bedient zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er vorherbestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das hat er getan, damit die Menschen Gott suchen, ob sie ihn vielleicht fühlen und finden möchten, denn er ist nicht weit von jedem von uns. In ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche den Bildern aus Gold und Silber oder Stein gleich sei, die doch der Kunst und Erfindungskraft von Menschen entstammen. Nachdem Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen, dass sich alle überall bekehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Glauben angeboten, dadurch, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich lieber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und seine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also wie macht das Paulus in so einer nichtchristlichen Stadt. Die war ja noch nichtchristlicher als Jena. Jena gibt es ja immerhin nominell 20% Christen. Und wenn du hier in so eine Stadt kommst, bist du ja nicht total der erste Christ in Jena. Aber trotzdem, es gibt schon viele Parallelen. Markus hat schon ganz recht gehabt bei seiner Einleitung. Also, Paulus kommt auf den Markt und redet da. Man muss sich klar machen, Athen, das ist die Wiege der abendländischen Kultur. Und die hatten ein sehr extrem ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Jena hat ja auch so ein bisschen was davon. Ne? Wir sind die Stadt der Optik, hier kommen die schlauen Physiker her, hier wird das beste Glas der Welt gemacht, die beste Optik der Welt. Wir sind die Stadt des Lichts, Jena leuchtet. Und die Athener genauso. Ich danke dem Schicksal, dass ich keine Frau geworden bin, sagten Athener, und dass ich in Athen geboren bin. War so ein geläufiges Sprichwort. Ne? Also gesundes Selbstbewusstsein, oder? Oder sie sagen auch, kein Athener würde jemals woanders hingehen, um etwas zu lernen, sondern umgekehrt, alle Welt kommt zu uns. War auch so eine Überzeugung. Und auch bei uns ist jeder Pflasterstein ein Kunstwerk. Da gab es wirklich große Kunstwerke. Von Phidias zum Beispiel, die Athene-Statue auf dem Parthenon, auf dem Burgberg, auf der Akropolis. Naja, also Paulus kommt da rein und es ist echt ein Clash of Cultures, ein Zusammenstoß von Kulturen. Athen steht für die Vergöttlichung des Menschlichen, die Apotheose des Humanen, Höchstleistung menschlichen Geistes, menschlicher Kunst, menschlicher Philosophie. Und sie hatten ja tatsächlich die Lehre von der Gottwerdung des Menschen. Also so bestimmte Menschen, so Krieger aus dem Trojanischen Krieg und so, oder besonders schlaue Menschen, die konnten erst Halbgötter werden und so in die Götterwelt aufsteigen. Und das ist so der Geist des Ortes, der Spiritus Loci dort. Wenn du clever genug bist, dann bist du schon fast ein Gott. Und die Botschaft, die Paulus bringt, ist schon ein krasser Gegensatz, nämlich nicht die Botschaft, dass du als Mensch zu Gott aufsteigen kannst, sondern umgekehrt, dass Gott zu uns runtergekommen ist. Er bringt die Botschaft vom runtergekommenen Gott und von dem Menschen, der das nötig hat, der so in Sünde verstrickt ist, dass er Vergebung braucht, dass er einen Gott braucht, der ihn sucht und nach Hause holt. Dabei hatte Paulus durchaus Grund, sich etwas einzubilden. Ich denke mal, deshalb kann er da auch so selbstbewusst auftreten. Er gehörte zur absoluten Bildungselite der Antike. Er war bei Gamaliel, also dem berühmtesten und besten jüdischen Rabbi, zur Schule gegangen. Und er redet wirklich nicht aus einem Neidkomplex oder Minderwertigkeitsgefühl heraus. Trotzdem ist sein Auftreten eine Kampfansage an alle stolze Selbstbehauptung, an ihre militärische Stärke, an ihr selbstgewisses Denken, an ihre menschliche Hoheit. Athen, die Selbsterhöhung des Menschen, und Paulus, der die Selbsterniedrigung Gottes für den Menschen predigt. Er knüpft an ihre Vorstellungswelt an, er würdigt es etwas positiv, man kann ja den kritischen Unterton hören, aber er nimmt es erstmal auf. Ihr seid gottverehrende Menschen. Wer so viele Altäre baut und so viele Mythen über Götter hat, dem ist Gott irgendwie wichtig. Also er würdigt die Religiosität der Menschen als Suche. So nach dem Motto, eure Frage ist richtig, eure Antworten sind zwar alle falsch, aber ihr habt schon mal die richtige Frage gestellt. Er sagt dann allerdings, das, wie Gott wirklich ist, das ist kategorial verschieden von dem, was ihr euch darunter vorstellt. Und dann passiert was Interessantes, denn er hat einen super Anknüpfungspunkt für das Evangelium gefunden, indem er einen Altar findet, den man sicherheitshalber gebaut hat, falls es irgendeinen Gott geben könnte, den man noch nicht so richtig gekannt hat. Und damit der einem nicht schadet, opfert man dem nur auch noch was und baut dem noch einen Altar. Und das ist sozusagen klasse für ihn, da kann er dran anknüpfen und sagt, prima, genau diesen Gott, von dem kann ich euch was erzählen. Und irgendwie ist dieser Altar für den unbekannten Gott ja auch so ein Offenbarungseid eigentlich ihrer Religiosität. Er zeigt eigentlich, so richtig wissen wir es nicht, wer Gott wirklich ist. Wir haben da so verschiedene Dämonen, Geister, Götter, die wir verehren, aber wer Gott wirklich ist, das kann man nicht so genau wissen. Es gibt keine Gewissheit, es gibt auch keine Hoffnung auf ewiges Leben. Und es ist letztlich diese Furcht vor dem Heiligen und Ewigen, die sich darin ausdrückt. Und das ist was, wo Paulus anknüpfen kann. Er beginnt wirklich buchstäblich bei Adam und Eva und er sagt, weil Gott jeden Menschen geschaffen hat, ist ihm auch jeder Mensch wichtig und sucht die Antwort von jedem einzelnen Menschen. Und gleichzeitig ist Gott der Schöpfer, er hat die Welt gemacht und er ist souverän und nicht wie die griechische Mythologie meint, dass Gott so wie Zeus dann mal mit Menschen schläft oder sich mal in Menschen verwandeln muss, weil er auch mal gerne an einer Party mitfeiern will oder so, sondern Gott steht dem Geschaffenen in Souveränität gegenüber. Er braucht die Menschen nicht, um glücklich zu sein. Und er wohnt auch nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das ist krass, denn Paulus steht in dem Augenblick direkt unter der Akropolis, die ragt da auf, der ganze Stolz der Athener, den Parthenon, 98 Säulen aus Marmor, jede 50 Meter hoch, ein überwältigender Anblick, den konntest du schon kilometerweit, wenn du mit dem Schiff auf Athen zugesegelt bist, sehen. Und Paulus sagt eigentlich sehr höflich, aber im Grunde sagt er, das könnt ihr da alles vergessen. Ja, diesen Zeus-Tempel, die Athena-Statue, das alles, worauf ihr stolz seid, das ist nicht Gott. Bei uns heute sind es andere Tempel. Jeder hat auch ein bisschen privat einen anderen kleinen heiligen Tempel für sich gebaut, aber auch in unserer Gesellschaft. Es sind Türme aus Glas und Stahl, der Uniturm, der Bildungsturm oder der Banken- und Versicherungsturm, die Autostadt in Wolfsburg. Das soll Sinn stiften. Das soll Wissenschaft, Klugheit, Mobilität, Freiheit inszenieren. Aber Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht bedienen, denn so funktioniert eigentlich Götzendienst. Ich schaffe etwas, das ich dann verehre. Eine Statue, ein Auto, ein Haus, ein philosophisches Ideal, ja, den Sozialismus oder die Nation oder was auch immer. Und dieses Ideal, in dem spiegle ich mich dann und das bete ich dann an. Aber letztlich ist es Produkt meiner selbst. Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschen gemacht. Gott lässt sich auch nicht bedienen. Da spricht er das zweite Problem normaler Religiosität an, das in ganz vielen Religionen so ist, da wird Gott zu einem Partner in einem Wechselgeschäft gemacht, wie auf einem Bazar, gibst du mir, gebe ich dir. Und es ist in ganz vielen Religionen auch so, auch wenn du dann irgendeinen Gott nicht bedient hast und du fällst dann vom Fahrrad oder dir passiert irgendwas, dann fällt dir ein, oh Mann, das kommt bestimmt daher, weil ich diese Geister oder denen nicht geopfert habe. Gebe ich dir Geld und Fasten und Almosen, dann gibst du mir Segen und Gesundheit und Frieden. So funktioniert das Grundprinzip von Religionen. Aber der Gott, von dem Paulus redet, an den die Christen glauben, der hat damit nichts zu tun. Er lässt sich nicht von Menschen bedienen, er braucht das nicht. Er ist der Schöpfer der Welt, wir können ihm nichts geben, wir brauchen ihm auch nichts zu geben. Gott verschenkt seine Gnade durch Jesus frei und umsonst jedem, der sich das von ihm gefallen lässt. Gott kann man nur so haben, frei und geschenkt, ohne Bedingungen. Jesus hat alles getan für dich, was du brauchst. Er hat dir die Tür zum Himmel geöffnet. Er macht dich frei von deiner Sünde, von der Macht des Bösen. Und nur wer sich das gefallen lassen will, wird dem lebendigen Gott begegnen. Paulus sagt, in ihm leben und weben und sind wir, auch wenn wir es gar nicht merken. Einige eurer Dichter haben das ja sogar gesagt. Und der Gott, von dem ich rede, der stammt nicht aus der Kunst und Erfindungskraft von Menschen. Gott ist jedem ganz nah, sagt Paulus, so wie im 104. Psalm, er ist dir ganz nah, unmittelbar nah. Sein Geist ist es, der alles Lebendige am Leben erhält, der tote Materie lebendig macht. Und die Frage, die uns gestellt ist, ob wir ihm dafür die Ehre geben. Manchmal ist das ja im Kulturprotestantismus auch so, da geht man dann an großen Feiertagen in die Kirche, man hört sich einen Gottesdienst an oder am Fernsehen oder am Radio oder online. Aber man möchte keinen Gott, der sich in meine Privatangelegenheiten einmischt. Man pflegt eine gesunde Distanz, so ist eigentlich das Traditionschristentum in unserem Land. Aber Paulus sagt, der wahre Gott ist dir viel näher und kommt dir viel näher, als du dir denken kannst. Er ist ganz nah an dir dran und es ist höchste Zeit, dass du mit ihm Kontakt aufnimmst und dass du ihm vertrauen lernst. Das sagt er den stolzen Athenern, die meinen, sie hätten das gar nicht nötig. Und dann nach diesem langen Vorlauf kommt er direkt auf Jesus zu sprechen und was das für uns bedeutet. Und da wird er sehr mutig und er sagt, der Gott, der mich hierher geschickt hat nach Athen, der gebietet jetzt jeden Menschen überall, dass sie sich bekehren sollen. Paulus steht auf dem Areopag, ja, das ist der höchste Gerichtshof der Antike. Du stehst vor dem Verfassungsgericht und plötzlich sagst du, hört mal zu, liebe Richter, jetzt seid ihr die Angeklagten. Rollentausch. Das ist eine Umkehrung. Mal sehen, ob die sich das gefallen lassen. Gott wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Und ihr werdet alle vor ihm stehen, sagt er denen. Wir werden alle vor Jesus stehen. Und wie er dann über dich entscheidet, das richtet sich danach, wie du jetzt schon auf ihn reagierst. Wo immer die Botschaft von Jesus gepredigt wird, nimmt Gott das Weltgericht vorweg. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon das ewige Leben, schon jetzt. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Also, wie du reagierst auf die Botschaft von Jesus, das ist entscheidend für deine ganze ewige Zukunft. Also wer die Gnadenbotschaft annimmt, der wird freigesprochen von Gott jetzt schon und es gilt bis in die Ewigkeit. Und wer sie in Stolz abweist, spricht sich selbst ein Urteil. Was früher war, darüber hat Gott hinweggesehen, sagt Paulus. Was früher in deinem Leben war, die Vergangenheit, was mies gelaufen ist, auch alles, was du gut gemacht hast, spielt keine Rolle. Das Einzige, was jetzt zählt, ist der Glaube an Jesus, der für dich gekommen ist, gestorben ist, deine Schuld dir abnehmen möchte und heute lebendig ist, auferstanden ist. Lässt du das für dich gelten? Diese Frage stellt Gott allen Menschen überall. Alle sollen sich zu Jesus wenden und diese Gnade Jesu mit offenen Armen annehmen. Jesus ist auferstanden und bietet allen den Glauben an. Wörtlich steht er hält ihnen den Glauben hin, wie man ein Geschenk jemandem hinhält zum Geburtstag. Oder wie ein Mantel, in den man hineinschlüpfen kann oder auch nicht. Gott bietet den Mantel des Glaubens an. So könnte man Paulus vielleicht auch wiedergeben. Niemand wird hineingezwungen, den Mantel anzuziehen. Es ist keine Zwangsjacke. Gott bietet dir diesen Mantel an. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Ganz erstaunlich. Es hätte mich nicht gewundert, wenn die ihn da auch gelyncht hätten, ne? Weil das ist schon ganz schön dreist, ja? Also für Athener ist ganz schön dreist. Aber es ist so eine unsichere Antwort, finde ich eigentlich. Man spürt, dass manche Leute sagen, das ist mir unheimlich, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche von euch sind vielleicht ja auch noch nicht Christen oder es ist für sie eine der ersten Begegnungen im Glauben. Als ich 18 Jahre war und das erste Mal in so eine Gemeinde kam wie hier, da brauchte ich auch mal noch ein bisschen Zeit. Und ich brauchte auch Leute, mit denen ich reden konnte und ich wäre auf dem Areopag auch nicht einer gewesen, der gleich zu Paulus gerannt wäre und gesagt, hier, ich glaube auch an Jesus, komm her, nimm mich in dein Team auf, ich will auch mit dir Weltmission machen hier. Nee, ich wäre wahrscheinlich einer von denen gewesen, die gesagt hätten, ich möchte damit nochmal drüber nachdenken und mit dir alleine drüber reden. Und dann hätte ich viel in der Bibel gelesen, habe ich damals auch gemacht, habe viel mit anderen Christen geredet und irgendwann war ich soweit, dass ich gesagt habe, ja, das ist die beste Nachricht der Welt, dass Jesus lebendig ist, dass der Tod besiegt ist, dass ich ihm vertrauen kann. Und viele brauchen dafür noch Zeit. Trotzdem ist es eigentlich oft so, wie hier ja dann auch die Lager sind, die einen erklären das für Dummheit oder für Unfug, diese Botschaft von Jesus. Und die anderen spüren zumindest schon mal die Liebe und die Kraft Gottes, die da drin steckt. Paulus weiß, wie schwer es ist für die Reichen, kulturell Reichen, für die Gebildeten, für die selbstbewussten und auch selbstgerechten Menschen zu Gott zu kommen. Selig sind, die geistlich arm sind, hat er Jesus gesagt. Trotzdem macht er keinen Bogen um die Stadt der Wissenschaft, der Kultur. Er weiß, das Evangelium ist der höchsten Bildung, dem höchsten Wissen, der klügsten Wissenschaft gewachsen. Gerade da muss es hin. Und auch die Klugen, die Professoren und Studenten, die Bildungsbürger und Erfolgreichen, auch die sollen durch Jesus gerettet werden. Ich fand es ja mal so cool, wir hatten hier 3 Matheprofessoren zeitweise in der Gemeinde, jeden Gottesdienst irgendwie und die ganze Fakultät irgendwie, der Kinderärzte zeitweise auch. Also das ist toll in Jena und so stelle ich mir die Gemeinde in Athen dann auch vor. Dionysius und Damaris waren die Ersten. Immerhin, er war Areopagit, es war sozusagen ein Verfassungsrichter, der da zum Glauben gekommen ist, auch nicht so schlecht. Und die machen den Anfang. Und die haben ihre selbstgemachten Doktorhüte und Kronen niedergelegt vor dem gekreuzigten Jesus und erkannt, dass er der Herr der Welt ist. Halleluja. Amen.